Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. In der heutigen Datenschutzplauderreihe nehmen wir ein Thema auf, ein Thema aus der Episode 238 vom 4. April 2024. Damals war das Thema anonymes Patientenmonitoring mit Radar. Mein Spezialgast damals war Cyril Giger, CEO und Mitgründer von einem Schweizer Unternehmen namens Cumea. Heute nehmen wir das Thema nochmal auf, um technisch ein bisschen tiefer einzutauchen. Vielleicht eher sogar einen kleinen Deep Dive. Mal schauen, was möglich ist aus der Laienperspektive. In jedem Fall freue ich mich sehr, dass der heutige Spezialgast Jonas Räber sich Zeit nimmt für die Datenschutzplauderreihe. Er ist in erster Linie Chief Information und Innovation Officer von Cumea. Ich habe bei LinkedIn aber gesehen, dass der Räber ursprünglich mal Elektronik war bei Ascom. Er hat aber auch einen Doktortitel von der ETH Zürich im Bereich von der Magnetresonanztomographie. Herzlich willkommen, Herr Räber. Wer sind Sie und was ist Cumea?
Herzlichen Dank für mich das Interview, Herr Steiger. Genau, was ist Cumea? Wer ist der Herr Räber? Ich bin schon immer sehr technisch fasziniert gewesen, das schön zusammengedreht. Als Elektroniker habe ich irgendwie plötzlich gemerkt, dass Technik mir näher steht als, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber als Menschen. Ich tue gerne Probleme lösen, technische Probleme, das hat mich nicht losgelassen, bis ich schlussendlich meine Dissertation in der MRI-Welt habe gesehen. Dort ist die Faszination, Bilder zu machen vom Inneren von Menschen. Ich habe dann gefunden, das ist extrem spannend, all das Zeug, das man nicht sieht, aber in jemanden reinzuschauen. Und so bin ich auch zu Cumea gekommen. Da geht es nicht darum, in jemanden reinzusehen. Und es geht auch nicht darum, jemanden direkt zu sehen, sondern halt einfach als zusätzlichen Sinn, den Raum zu verstehen, wo sich etwas bewegt. Und genau so bin ich zu Cumea gekommen, ursprünglich als CTO. Cumea ist ein Schweizer MedTech-Unternehmen mit Sitz in Solothurn. Wir nennen uns nicht mehr Startup, weil wir doch definitiv schon der Marktführer sind mittlerweile auf dem Patientenmonitoring-Bereich. Und wir haben grundsätzlich das erste radarbasierte Mobilitätsmonitoring für Spitäler und Pflegeinstitutionen entwickelt. Also ein System, das Stürze und Risikosituationen erkennt, aber ohne dabei Bilder oder Videos zu erzeugen. Und wir sind immer fasziniert von dieser Technologie, von Radar. Und hey, eigentlich mehr per Zufall sind wir auf das Patientenmonitoring gekommen mit einem Kollegen, der im Felix Platter leitender Arzt ist. Der hat uns auf das Problem von diesen Stürzen, die es in Spitälern doch extrem oft gibt, hingewiesen. Darum haben wir das Cumea-System auch schon von Anfang an sehr nah in enger Zusammenarbeit mit der universitären Altersmedizin Felix Platter. Natürlich sogar mit Einbezug vom Datenschutzbeauftragten, von dem entsprechenden Kanton, entwickelt. Und eben, wie ich ja gesagt habe, Cumea ist heute in über 150 Spitäler in Europa installiert. Das ist vor allem in der Schweiz, aber auch Deutschland, Österreich und ganz viele skandinavische Länder, da vorab in Schweden. Ja, man hat das Glück gehabt, dass in mehreren wissenschaftlichen Studien, also klinisch validiert, gezeigt wurde, dass das, was wir machen, effektiv etwas hilft.
Ist natürlich gut, wenn man kein ewiges Startup ist, sondern im Gegenteil Marktführer. Ich habe auf Ihrer Website Beispiel gesehen aus der Schweiz. Haben auf das paar aufgeschrieben, es sind noch viel mehr. Aufgeschrieben haben wir Balgrist-Universitätsklinik, sogar Kantonsspital, Universitätsspital Basel, Schulthess-Klinik. Also alles sehr bekannte Namen, zumindest für mich. Aber das würde mich jetzt noch interessieren. Wenn ich jetzt Patientin oder Patient bin im Spital, wo Cumea einsetzt, wie begegnet mir denn das? Also mal angefangen damit, wie kommt es zu diesen erwähnten Stürzen oder vielleicht auch anderen Ereignissen, wo Cumea dann mit dem Monitoring kann erfassen kann?
Grundsätzlich ist es unser Ziel als Cumea, möglichst aber auf anonymer Seite, komplett anonymer Seite, wie so eine Schutzengel im Hintergrund zu agieren. Also nicht, dass wir rein Bewegungen monitorisieren, also mit schauen, was bewegt sich da im Raum und probieren, so die Pflege zu entlasten, indem dass wir möglichst so Gefahrensituationen wie eine sturzgefährdete Person versucht, das Bett zu verlassen, dass wir die erkennen und entsprechende Warnung können schicken, dass man eben zum Beispiel hergehen kann zu dem Patienten oder zu dieser Patientin und sie in den Rollstuhl begleiten oder auf die Toilette begleiten. Aber die Situationen, die sind extrem divers. Also das kann körperlicher Natur sein, also dass das Physis nicht mehr macht, dass man einfach Kraft verliert, dass man psychisch halt angeschlagen ist, disorientiert, für jenseits Situationen, wie es zu Stürzen kann kommen. Das ist für uns gar nicht mal so wichtig, weil wir schauen ja schlussendlich einfach Bewegung an und Bewegungsmuster, die vor so einem Sturz, jetzt gerade konkret Sturz-Event, passieren, halt schon auf Zukunft schliessen. Genau, darum sind hauptsächlich, also Stürze grundsätzlich, das ist schon eher ältere Personen, die sturzgefährdet werden, weil halt der Körper weniger Kraft hat, wenn man eher Verwirrtheitszustände antrifft. Es gibt natürlich auch jüngere Patienten, aber das sind ja so unsere primäre Gruppe, es ist ja so eher Altersgeriatrie oder postoperative Themen. Das sind jetzt nicht so allgemeine Abteilungen, würde ich behaupten, obwohl wir dort auch Installationen haben, weil halt dort normalerweise Staffing, also dort hat es einfach zu wenig Personal, zu diesen Leuten zu schauen. Und das ist ja dort, wo wir auch einen grossen Mehrwert können bieten mit unserem System, dass man einfach sagen kann, hey, ich als Pflege, ich habe, ich sage jetzt nicht, Sorgen zu geben, aber ich kann mich auf das Wesentliche fokussieren, ich kann die Patienten pflegen, ich kann die Zeit, die ich habe, den Patienten einsetzen, die gerade Hilfe brauchen. Und ich weiss trotzdem, da ist wie Komia in der Nähe und ein Patient, wo ich gerade nicht dabei bin, ist trotzdem überwacht und wenn etwas passiert, kann ich darauf reagieren.
Genau, also Komia ist natürlich auch ein Angebot, wenn ich es richtig verstehe, wo Menschen ersetzt. Also traditionell hat man vielleicht regelmäßig ins Zimmer geschaut, ist die Patientin noch im Bett oder geht es dieser Person gut? Man hat vielleicht je nach Einschätzung sogar eine Zimmerwache gehabt. Also ist ein Mensch in dem Zimmer gesessen oder vielleicht im Bereich von mehreren Zimmern oder so. Also man hat das mit Menschen abdeckt, nach meinem Verständnis. Und eben, Sie haben es gesagt, heute wird man es vielleicht nicht mehr mit Menschen machen, weil die Menschen, die in dem Bereich noch arbeiten, kann man zielführender einsetzen. Dann gibt es eine Lösung wie Komea. Sie haben aber gesagt, Sie sind Marktführer. Marktführer bedeutet, es muss mindestens noch eine Konkurrentin, einen Konkurrent geben. Wie sieht denn das in dem Markt aus? Eben, Sie schreiben auf Ihrer Website eigentlich als Ihrer Claim, digitales Mobilitätsmonitoring für Patientensicherheit. Was macht denn der restliche Markt? Was macht Ihre Konkurrenz?
Ja, genau. Vielleicht nur noch ein Satz. Die Intention von Komia ist auf keinen Fall, dass wir Leute ersetzen. Wir wollen, dass die Leute die Zeit, die sie haben, eben effizient einsetzen können. Also dort einsetzen, wo sie schlussendlich auch ihre Berufung haben. Also ein Pfleger will pflegen und der will sich nicht um Dokumentation kümmern. Der will auch nicht sich darum kümmern, da stundenlang im Gang rumzulaufen. Weil eine Pflegerin, die zieht Freude aus ihrer Arbeit, indem sie eben pflegen. Und das soll sie machen und nicht sich damit beschäftigen, da Abläufe abzuarbeiten, wo halt bisher traditionell eher nötig waren. Aber natürlich, es gibt verschiedene Lösungsansätze, wie man Leute überwacht oder monitorisiert. Schlussendlich im Spital, das fängt bei einfachen Wearables an, wo man Blutdruck und Puls, und das kennen wir alle von uns, von den Smartwatches, die mittlerweile recht prominent sind. Das geht bis zu Sensormatten, wo man entweder am Boden legt, wenn man draufsteht, gibt es Alarm, das sind ganz primitive, oder Sensormatten, die im Bett eingebaut sind. Es gibt Bewegungssensoren, Geschwindigkeits-, Beschleunigungssensoren, die man entweder am Bett anbringt. Es geht bis zu eben Raumsensorik, und dort verorten auch wir uns als Komia. Also wir sind der Meinung, dass der Aufwand ist aber zum Beispiel relativ gross. So Wearables, die muss man aufladen, die muss man sterilisieren für den nächsten Patienten. Die gehen relativ oft auch kaputt. Also das ist, die Maintenance dort ist recht hoch. Ich sage nicht, die sind super. Da gibt es sehr, sehr gute Insights auch. Wir als Komia verstehen uns eher in der Raumüberwachung, und Raumüberwachung ist natürlich auf den ersten Blick, wenn ich wirklich Blick, ist logischerweise eine Kamera. Also die Kamera ist perfekt für einen Raum zu überwachen, weil es nicht gerade weniger Vorhänge und noch rumhängen. Entsprechend muss man mehrere Kameras installieren. Aber grundsätzlich eine Kamera ist wahrscheinlich unsere Hauptkonkurrenz, würde ich sagen. Und die sind ja super. Also, wenn man mit der Kamera sieht, man alles, oder? Da sehe ich den Patienten, wie er gerade am Grennen ist oder sich gerade Teamwäsche macht, bis zu Besucher oder natürlich auch die Pflege, wo ihre Arbeit erledigt. Und da sind wir, bekommen wir halt schon einfach, da ist uns ein grosser Ansatz, dass man sagt, hey, die Information, die eine Kamera erfasst, ist gar nicht nötig für den Job zu erledigen, nämlich Leute zu informieren, wenn sie zu einer kritischen Situation kommen soll. Und das ist so, genau, das ist unser Steckenpferd, das uns schlussendlich unterscheidet zu Kamerasystem. Ich persönlich würde auch sagen, hey, wenn ich so ein System bauen würde, du hast eine Kamera drin und das ist relativ einfach mit heutigen Systemen, mit heutigen KI-Modellen, genau das zu erreichen, was wo man will. Aber da hat man natürlich das Problem, dass extrem viele zusätzliche Daten, extrem viele intime Daten in den intimsten Momenten, würde ich fast behaupten, wo eine Person je wird sein. Das vielleicht nicht pauschalisieren, aber das ist schon sehr, man ist sehr auf andere angewiesen, man ist sehr vulnerabel, man hat meistens so gar nicht viel zu sagen, was da passiert, oder? Und jeder von uns, wenn wir mal in so einer Situation sind, weil wir einfach, dass es funktioniert, dass uns das Beste gemacht wird, oder? Also, jeder will am liebsten gerade sofort das MRI, wenn man nicht gerade MRI Angst hat vor einem MRI, aber das ist manchmal gar nicht unbedingt nötig. Und da sind wir schon so eher sehr darauf bedacht, dass man wie sagt, hey, es ist zum Teil gar nicht unbedingt nötig, mit so hochinvasiven Kameras die Aufgabe zu erledigen, die wir bekommen, anbieten. Das ist schon so ein bisschen vergleichbar mit einer Intensivstation, oder? Da ist man verkabelt an jedem Ecke. Da wird man durchüberwacht, was ja auch gut ist. Und zum Glück gibt es Intensivstationen, aber nachher gibt es eher so die Allgemeinstation, wo man dann halt mehrere Stunden, mehrere Tage drauf verbringt, wo man sich erholt bis zu der Reha oder sogar Langzeitpflege, also wo ich mein Leben schlussendlich noch verbringe, über Monate. Und dort ist doch schon ein bisschen, da ist man ja nicht die ganze Zeit verkabelt, oder? Und ich glaube, dort ist das, wo wir so drinspielen und wo wir klar sagen, hey, dort ist es nicht nötig oder nicht eine Situation angebracht, dass man die Person, einerseits der Bewohner oder der Patient, andererseits aber auch die Pflegenden, inklusive Ärzte oder Besucher, nonstop filmen.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube, in dieser Situation ist es ja eh schon sehr unangenehm. Also man ist dem Ganzen eh schon ausgeliefert, muss sich viel gefallen lassen, muss Abstrich machen, erhebliche zum Teil bei der Privatsphäre oder bei der Selbstbestimmung. Zwangsläufig ist man froh drum, wenn man natürlich medizinisch betreut wird. Aber ich würde mir vorstellen, ich wäre in so einem Patientenzimmer, dann sehe ich noch irgendeine Kamera an der Decke. Dann fände ich das vermutlich nicht so lustig. Man hat es auch in letzter Zeit ab und zu in den Medien können lesen. Das ist auch ein Thema, dass es da verschiedene Systeme gibt. Das ist auch kritisiert worden zum Teil, dass da Videokameras in den Spitälern zum Einsatz kommen. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, was dann auch der Unterschied ist, glaube ich, müssen wir wirklich mal beim Radar, das sie verwendet, einsteigen und wie das funktioniert. Weil aus Laiensicht kennt man vielleicht das Radar aus der Luftfahrt. Man weiss, man gibt es Flugsicherung. Man weiss vielleicht noch, die haben Primär- und Sekundärradar. In der Schifffahrt gibt es das natürlich auch. Dann im Straßenverkehr kennt man es vielleicht. Also Geschwindigkeitskontrolle. Vielleicht auch, was in den Fahrzeugen heute zum Teil eingebaut ist, je nachdem. Aber ich glaube, das ist es dann etwa auch. Wie funktioniert das dann wirklich auch konkret technisch mit Ihrem Radar, dem Spitalzimmer? Also angefangen damit, irgendwo muss ja das Radar angebracht sein, damit es überhaupt die Daten, die sie brauchen, erfassen.
Ja, genau. Also, aber wenn man so eine Kamera an der Decke sieht, ist das effektiv auch wissenschaftlich nachgewiesen worden, dass es das so delirante Zustände wieder gibt. Also bin ich völlig einverstanden. Das fände ich jetzt auch nicht so toll, wenn man da das blinkende Licht die ganze Zeit auf sich gerichtet sieht und man nie weiss, wenn das man gerade unter Beobachtung ist oder nicht. Genau aus dem Grund bekomme ich ein Radar, und ich tue das sehr gerne erklären, weil Radar ist, im Prinzip kann man sich so vorstellen, wie ein Sonar. Also das physikalische Prinzip von, ich schicke ein Signal aus und dann bekomme ich etwas zurück, wie man das von Fledermäusen kennen, für die Orientierung oder vom U-Boot oder eben vom Auto, wie man rückwärts parkiert. Dort ist das alles mit Ultraschall, also da braucht es ein physikalisches Medium, für das die Wellen sich ausbreiten können. Das ist einfach so wie Kugeln, die aneinander treffen im Wasser. Radar funktioniert aber im elektromagnetischen Spektrum. Das ist wie das Licht auch. Man kann sogar von Photonen reden. Also, es ist immer ein Teil oder eine Welle. Ist immer die Frage, je nachdem, wie man es anschaut. Grundsätzlich beides. Wir kennen Wellen eigentlich im ganzen Bereich von unserem Leben. Das brauchen wir für die Wärme. Also, das brauchen Bäume für unseren Sauerstoff zu generieren aus dem CO2. Das geht bis zu Röntgenstrahlen, wo wir voll durch den Körper durchschießen. Es sind immer elektromagnetische Wellen. Aber es kommt natürlich extrem darauf an. Erstens, was für eine Wellenlänge dass die elektromagnetische Welle hat und welche Stärke, also mit welchem Power dass das Ganze ausgesendet wird. Und grundsätzlich unterscheiden wir zwischen nicht-ionisierender und ionisierender Strahlung. Ionisierende Strahlung, also ionisierende Wellen, das stört, wenn die Wellenlänge im Bereich kommt von Molekül oder Atom, also wo effektiv die Energie kann man sich vorstellen, das ist wirklich wie eine Welle, wenn wir die verzeichnen, wo die Welle so klein wird, dass sie eben mit Materie kann interagieren kann, im Sinne von Elektronen können sich aus der Atombahn werfen und das ist dann die gefährliche, die ionisierende Strahlung. Jetzt das Licht, das was wir kennen, oder auch die Temperatur, die Wärme, die wir vor Sonne, Wärme grundsätzlich, das ist eigentlich etwas eben Angenehmes und Nötiges. Und dort sind wir mit Radarwellen viel weiter unten in der Wellenlänge als bei Licht. Und das ist eigentlich auch die Hauptunterscheidung. Es gibt in der Physik gibt es ein Wellentheorem, wo man sagt, das ist das Rayleigh-Kriterium, wo man eigentlich sagt, dass man nur Objekte kann auflösen kann, wenn die Wellenlänge kleiner ist als das Objekt. Und jetzt bei uns, wenn man weiss, die Wellenlänge von der Augen ist im 500, 600 Nanometer-Bereich. Das heisst, wir könnten theoretisch mit unseren Augen, mit dem Licht, und das machen wir auch mit dem Mikroskop, im 500 oder ja, Submikrometer-Bereich auflösen. Aber auch dort haben wir das Limit. Also wir können mit dem Lichtmikroskop nicht kleinere Sachen anschauen als, wir können zum Beispiel kein Nanometer sehen, weil die Wellenlichtung vom Licht zu klein ist. Und das ist genau das Gleiche wie im Radar. Radar ist der Radar, den wir brauchen, ist um die 5 mm gross, also so wie ein Fingerbeere vom kleinen Finger. Das ist so ungefähr die Wellenlänge, die wir damit operieren. Und das heisst, wir können physikalisch nichts auflösen, was kleiner ist als das. Das heisst, wir können keine Gesichtszüge erkennen, wir können ungefähr, also wie ein verschmierter Körper, theoretisch, sage ich jetzt mal, theoretisch. Wir sind immer noch in der Theorie, noch nicht beim Radar, wo wir effektiv wollen. Wir können es physikalisch nicht auflösen. Das ist echt der grosse Unterschied. Also das, was wir bei Cumia machen, ist, wir nehmen auch sichtlich wieder den Härteweg und sagen, wir wollen gar nie erst etwas aufnehmen, wo man eine Person identifizieren kann, wo man kann sagen, ist das ein Mann oder eine Frau, ist sie schwarz oder weiß, ist sie fettleibig oder nicht, was auch immer. Das können wir rein physikalisch gar nicht auflösen. Während dem, dass man das mit Kameras natürlich kann. Eine Kamera ist immer zuerst, wie geht es zu einem CMOS-Sensor, und das ist auch das, was unsere Konkurrenten sagen. Sie reden nicht von Kameras, natürlich. Sie reden von Sensoren. Das sind halt Lichtsensoren. Und ein Lichtsensor ist eine Kamera, und da kann man das entsprechend so benennen, was ja auch korrekt ist. Ist so ein bisschen schwieriger für die Leute zu verstehen, also wenn man direkt von Kamera redet. Was eine Kamera macht, ist, die tut Photonen, Zellen, die auf einer gewissen Wellenlänge kommen, die macht dann ein hochauflösendes Bild. Also, man kennt das ja vom Handy oder von der Kamera. Das ist vielleicht immer, je mehr Megapixel, desto besser schärferes Bild gehabt. Heutzutage hat jede Webcam 2K, 4K Auflösung. Profitieren wir extrem davon. Was aber bei Kamera das Problem ist, dort hat man immer zwangsläufig ein Bild aufgenommen. Also ich kann machen, was ich will. Ich habe immer die Wellenlänge, die Auflösung, ich habe immer die Tiefeninformation, ich kann immer auf einem Blatt lesen, was dort steht, einfach weil die Wellenlänge so gut ist. Und das heisst, wenn ich eine Kameralösung habe, habe ich immer ein Bild im System, das ich immer verarbeiten muss und zum Teil zwischenspeichern. Also ich tue auch das Bild aktiv anonymisieren, also ich nehme Daten raus, probiere möglichst alles wegzumachen, was irgendwie könnte intrusiv sein, auf Personen rückschliessen. Das kann ich alles machen. Das ist schon das, was andere Systeme korrekterweise machen, hoffentlich. Also das ist wie so ein Versprechen, sage ich mal. Also man sagt, hey, wir nehmen Bilder auf zwar, wir tun die aber so komplett anonymisieren, dass nur noch die wichtigen Metainformationen, eben zum Beispiel Position oder Körperhaltung von einer Person, an ein externes System geschickt werden. Das ist aber, wie gesagt, das ist einfach ein Versprechen. Das heisst nicht, dass das wirklich so muss sein. Und wenn wir jetzt gerade so die letzte Zeit gelesen, wie im Iran, wie zum Beispiel im Krieg effektiv Kameradaten von jensten Herstellern, und das ist halt einfach bei vernetzten Systemen so, sobald sie vernetzt sind, gibt es sehr wahrscheinlich Zugriffsmöglichkeiten. Und jetzt gerade mit der KI-Welle, wo wir alle davon profitieren und erleben, positiv und negativ, wird das noch viel einfacher, auf solche Systeme zuzugreifen. Und das sagen wir oder positionieren wir uns als Kommunikation halt eben genauso, wenn du in einem System die Daten aufgenommen hast, dann sind sie irgendwie vorhanden. Und wir wie Kommunikation sagen, hey, die Daten sind gar nicht erst aufgenommen worden. Also wenn man etwas mal null rechnet, dann ist es einfach nicht vorhanden. Das heisst, wir haben lieber ein System, wo wir beweisen können, dass die Daten gar nie erfasst wurden, als ein System, wo wir aktiv müssen dafür kämpfen und beweisen, dass dass unsere Anonymisierung wirklich funktioniert. Also es ist wie, das eine ist Anonymität auf Systemebene, bekomme ich, oder Anonymisierung im Nachgang.
Haben dir die Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.